Also es kommt ja nicht auf die Länge an, einer Predigt oder einer Botschaft. Ich kann es aber auch nicht versprechen, dass es wirklich so kurz wird. Also ihr könnt euch von kurz bis lang einrichten. Aber das Wichtige ist, dass es wichtig ist. Ja, es hört sich blöd an, aber es ist so. Es gibt auch Leute, die können 3 Stunden irgendwas reden und dann weißt du nicht, was hat der jetzt gesagt. Und ich hoffe, dass es heute nicht so ist, dass ihr hinterher sagt, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was gepredigt worden ist, was gesagt worden ist, das hat mir jetzt nichts gebracht. Das wäre schade. Aber wenn es bloß einen was gebracht hat heute dann, war es schon wert. Ja? Das Thema ist, der Größere ist in uns. Ja? Und da hört man schon raus, dass das wichtig ist. Die Bibel sagt uns durch den Johannesbrief, ich lese da mal jetzt 4 Verse vor, dass der Größere in uns ist. Ja, dass der nicht irgendwo im Weltall oder in dem sogenannten Himmel, den manche wieder anzweifeln, irgendwo rumschwirrt und ganz weit weg ist. Der Größere ist Gott selbst, das ist der Heilige Geist und er ist in uns, den Glaubenden. Das ist 1. Johannes Kapitel 4. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deshalb reden sie aus dem Geist der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und des Irrtums. In diesen 4 Versen steckt jede Menge Information. Er fängt an, Geliebte. Ist ja schon mal das erste Wort der super Information. Wir sind die Geliebten Gottes. Und die nächste Information ist, glaubt nicht jedem Geist. Es gibt nämlich viele Geister, die durch irgendwelche Leute, sogenannte Propheten oder Gesalbte oder Schlauberger reden. Ja? Und wir sollen nicht jedem gleich alles glauben. Wir sollen die Geister prüfen, ist die nächste Information. Ob sie aus Gott sind. Wo kommt denn der her? Aus welchem Geist spricht denn dieser Mensch? Von wem ist er inspiriert und was will er damit erreichen? Das sollst du prüfen. Will er nur Menschen manipulieren, ausbeuten, in die Irre führen? Oder will er jemandem etwas geben, etwas Gutes tun, den Weg der Wahrheit führen, ja, dass er zum Segen kommt, ist ein Riesenunterschied. Also prüft die Geister, die dahinter stecken, ob sie aus Gott sind, ob es Gottes Plan ist, ob der von Gott gesandt ist. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und heutzutage in der Esoterikwelle gibt es noch mehr solche falsche Propheten. Ja, nicht nur in der Esoterik, sondern auch von mir aus in der Politik und in der Wirtschaft und im Privatleben. Und es hat noch nie so viel Bücher und Informationsmaterial gegeben. Jeder möchte dir seinen Senf mitgeben. Und du sollst das Buch natürlich kaufen, weil der will ja was verdienen damit. Auch ein Kriterium. Warum will jemand ein Buch verkaufen oder warum schreibt jemand ein Buch? Will er bloß Geld oder will er jemandem eine gute Botschaft, etwas Gutes weitergeben? Ein Kriterium, nach dem wir die Sachen immer prüfen können. Ihr seid aus Gott, Kinder, und ihr habt sie überwunden. Wen haben wir überwunden? Die falschen Propheten, die Irrlehrer, die Irrtumsgeister, die dahinter stecken. Warum? Weil wir hören Gott. Die, die nicht aus Gott sind, die hören den Geist der Welt. Da kriegen die ganz große Ohren. Und die Christen sollten die großen Ohren kriegen, wenn sie Gottes Wort hören. Und nicht dann, wenn sie das Wort der Welt hören. Denn wir haben die Fähigkeit, weil wir von neuem geboren sind, Gott zu hören. Gottes Wort zu hören. Für uns ist die Bibel nicht ein Buch mit x Millionen Buchstaben aneinandergereiht, sondern für uns ist es von Gott gesagt, an uns, die Gemeinde, damit wir wissen, was er tun will, was er sagt, wie wir leben sollen, was wir glauben sollen, wo wir aufpassen sollen, das ist die Bibel für uns. Und sie ist Nahrung für unseren Geist. Wo jeder andere sagt, was willst du mit dem blöden Buch? Ein Nichtgläubiger. Der kann damit nichts anfangen. Der mag vielleicht religiös sein. Vielleicht hat er auch eine Bibel im Regal, vielleicht mit Goldschnitt. Aber der Inhalt geht ihm nicht ins Herz. Der geht irgendwo hin, bleibt wahrscheinlich in diesen dicken Seiten stecken, aber da nützt er nichts. Der Inhalt muss in unser Herz hineinkommen, mit dem Glauben sich verbinden und es wird Kraft erzeugen. Wir haben diese Irrlehrer überwunden, weil der, welcher in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Größer, fähiger, mächtiger, schlauer, weiser und was weiß ich alles. Auf jeden Fall höher gestellt als all die anderen Geister, die sich in dieser Welt tummeln. Der Größere, der Geist Christi ist in uns. Und es ist derselbe Geist, der auch in Jesus war. Es ist derselbe Geist, der durch all diese Propheten, die du in der Bibel lesen kannst, gesprochen hat. Es ist derselbe Heilige Geist, der Paulus inspiriert hat, die Bibel zu schreiben, die Briefe zu schreiben. Derselbe Geist, der durch Petrus und Paulus und wie sie alle heißen, gewirkt hat, geheilt hat, offenbart hat. Es gibt nicht zwei verschiedene Heilige Geister, einen stärkeren und ein bisschen so einen halbscharigen. Nein, es ist derselbe. Und der ist in uns. Wir haben uns durch die Religion antrainiert oder angewohnt, dass Gott irgendwo ist. Nichts Genaues weiß man nicht. Und das behindert uns im Glauben gewaltig. Ja, du stehst vor einem Problem und tust so, als wäre Gott nicht da. In Wirklichkeit ist er in dir und da kann er nicht weiter weg sein vom Problem wie du. Zwangsläufig. Aber wie verhalten wir uns? Da müssen wir einfach umdenken. Ich habe es ja das schon öfter gesagt, diese Sache. Aber es reicht nicht einmal zu hören, abzuspeichern und wieder vergessen. Wir müssen da Bewusstsein dahingehend entwickeln. Petrus sagte zu dem einen Lahmen, Gold und Silber habe ich jetzt gerade nicht dabei. Aber was ich habe, gebe ich dir. Und er wusste, was er hatte. Er wusste, dass er den Heiligen Geist in sich hatte, mit dem was er, kann er was machen. Sagt, steh auf, nimm ihn bei der Hand und geh. Er hat nicht gesagt, ach Vater, wenn du jetzt willst, heile doch diesen armen Bettler. Und dann ist nichts passiert, na, jetzt will er halt nicht. Er wusste, dass der lebendige, mächtige Gott, der Größere, in ihm ist und dabei ist. Er wusste, dass er das hat. Wissen wir, dass wir das haben? Oder möchten wir es bloß haben? Das ist ein Unterschied. Möchten wir es haben oder glauben wir, dass wir es haben? Der, welcher in euch ist, und das darfst du auf dich beziehen, wenn du von neuem geboren bist, der, welcher in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Er ist höher gestellt, er ist über die natürlichen Dinge gestellt. Somit ist er übernatürlich. Der Johannes schreibt dann noch weiter. Hieraus, aus diesem Unterscheiden, erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Die zwei sind entgegengesetzt. So können wir auch sehen, der Geist dieser Welt ist der Geist des Irrtums. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und der ist in uns. Es gibt im Großen gesehen nur diese zwei Geister. Satan ist der Geist des Irrtums. Der Lügner, der Geist der Lüge und des Irrtums, der kann einfach nicht anders. Aber wir, die wir aus Gott geboren sind, wiedergeboren, eine neue Schöpfung sind, wir hören den Geist der Wahrheit. Wir hören den Heiligen Geist. Und der, sagt Jesus, wird kommen und wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch das Kommende, das Zukünftige verkündigen. Er wird dir schon sagen, wenn es wichtig ist, was morgen passiert oder nicht passiert und was du aufpassen sollst oder was du tun und lassen sollst. Dafür ist er da. Der Heilige Geist ist der, der uns leitet. Und ihn können wir hören. Aber wir müssen unsere Ohren auf ihn richten und nicht auf das Geschrei dieser Welt und dem Geist des Irrtums. Die Leute der Welt können den Heiligen Geist nicht hören. Sie kennen ihn nicht. Wir aber kennen ihn. Die Leute der Welt verwundert es, warum seien die Christen so? Ja, die haben ein Problem mit uns, weil wir anders sind. Weil wir nicht unbedingt jeden Krampf brauchen und mitmachen und zu bestimmten Dingen einfach sagen, nein, tut mir leid, das mache ich nicht, kann ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Und das kommt denen komisch vor. Aber wir folgen dem Heiligen Geist. Und wer das so lebt, der wird immer feststellen, es zahlt sich aus. Gott steht zu seinem Wort und zu denen, die sich zu ihm stellen. Er bekennt sich, sagt Jesus, beim Vater und bei den Engeln, zu denen, die sich zu ihm stellen und vor den Menschen zu ihm bekennen. Und da meint er nicht, die alle bloß sagen, ja, Jesus ist der Herr, sondern die das Wort tun und die schlechten Dinge lassen. Da fängt es an. Weil der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und es gibt nicht nur diese eine Bibelstelle, die das bestätigt. Ich habe noch ein paar, die möchte ich jetzt vorlesen, denn es soll die Bibel sich selber bestätigen. Ja, und ich möchte nicht, wie ich immer schon sage, irgendwas erzählen, sondern ich möchte das sagen, was uns die Bibel mitteilt. Das erste ist 2. Korinther 13,5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus Jesus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Ja, erkennt ihr euch selbst nicht? Erkennst du nicht, dass Jesus Christus in dir ist? Will der Paulus sagen, prüfe dich, ob du im Glauben bist, dass das so ist. Und der, wo du hingehst, da ist er mit dabei. Man kann den nicht irgendwo in den Schrank stellen. Weil Jesus, heute brauche ich dich nicht. Ich stelle dich heute in den Schrank, morgen früh hole ich dich wieder raus. Weil heute habe ich vor, was weiß ich was. Ja, das funktioniert einfach nicht. Entweder er ist in dir und er bleibt in dir oder er ist nicht in dir. Ja. Galater 4,19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtwehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Paulus betet und kämpft für die Leute dort in der Gemeinde Galatien und er kämpft wirklich drum. Er vergleicht es mit Geburtswehen. Die meisten werden es wissen, was das ist, mit Geburtswehen. Er sagt, Jesus ist in euch und er soll auch Gestalt gewinnen. Das heißt, der soll nicht in dir versteckt sein und keiner sieht und keiner kennt ihn, sondern er soll Gestalt in dir gewinnen, dass er gesehen wird. Dass er erlebbar, erfahrbar, spürbar und sichtbar wird. Dafür kämpfte Paulus. Aber er schreibt schon, dass Jesus in diesen Gläubigen ist. Und dann muss er sichtbar werden. Das ist der zweite Schritt der ganzen Sache. Weil ihr aber Söhne seid und natürlich auch die Töchter, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Wieder ein Beweis, dass der Geist seines Sohnes, der Geist Christi, in unseren Herzen ist und wohnt. Kolosser 1,27, noch ein Vers. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Nicht erst irgendwann im Himmel, sondern dann, wenn Christus in dir Gestalt gewonnen hat, diese Herrlichkeit sich in deinem Leben, in deinem Umfeld manifestiert. Man könnte auch sagen, dass sich die Salbung freisetzt. Denn die Salbung ist der Heilige Geist. Das ist Gottes Absicht für dieses Erlösungswerk, das Jesus am Kreuz vollbracht hat. Jetzt war ja wieder dieses berühmte Osterfest. Für uns ist Ostern ja jeden Tag, nicht bloß das im Frühjahr einmal. Und dann vergessen wir es wieder. Die Kreuzigung und die Auferstehung ist für uns jeden Tag gültig. Aber dass er das getan hat damals, das war Gottes Absicht. Und das heißt, unser Erlöser, da ist ein Erlösungswerk geschehen. Und durch dieses Erlösungswerk ist Christus in uns. Und das ist die Herrlichkeit. Und das ist das Gute. Und deshalb heißt das Evangelium eine gute Nachricht. Das Evangelium von Jesus, dem Christus, ist eine gute Nachricht. Die Nachricht ist, jetzt ist er in uns. Jesus sagt, ja, ich gehe, aber ich sende euch jemand anderen an seiner Stelle. Ja, nicht einen schlechteren und einen schwächeren, sondern einen gleichwertigen, den Heiligen Geist. Und er vergleicht es auch so, weil er sagt, der Vater und ich, wir werden in euch Wohnung machen. Wieder ein Beweis, dass er in uns ist. Da müssen wir einfach noch viel mehr umdenken. Viele schauen beim Gebet nach oben. Aber ich, da ist weiß, weil wir haben erst einmal letztes Jahr streichen lassen. Mehr ist da nicht. Man meint, Gott wäre irgendwo oben. Das ist dem Menschen so eingetrichtert. Da stimmt der Blickwinkel nicht. Wir müssen lernen, wenn wir beten, dorthin zu schauen, wo er ist. In uns drin. Dort ist die Verbindungsstelle zu ihm. Dein Geist, eine neue Schöpfung geworden, wieder in Verbindung gekommen mit Gott, ist wieder lebendig geworden, wo er vorher tot war und von Gott getrennt. Dort ist diese Tür zur Ewigkeit oder zum Geist oder zum Leben, zu dieser Herrlichkeit. Die findest sonst nirgends als wie in dir. Und wenn ein anderer dir die Hand auflegt und es kommt die Salbung auf dich und es kommt durch dem seinen Geist und seine Tür, dann hast du ein bisschen einen Umweg gemacht, aber es ist unterm Strich dasselbe. Aber wir müssen es lernen, unseren eigenen inneren Menschen anzuzapfen, zu erkennen und dort diese Quelle zu schöpfen. Die Bibel sagt uns, dass in uns eine Quelle ist. Eine Quelle lebendigen Wassers ist in uns. Da musst du anfangen zu graben und zu suchen und zu schöpfen. Da wirst du für jedes Problem und für jede Not und für jede Dürre genügend bekommen, was du brauchst. Wir sind nicht mehr die Wüstengänger wie die Israeliten 40 Jahre. Es wird oft gepredigt. Warum sind die 40 Jahre durch die Wüste gegangen? Wegen ihres Unglaubens. Wenn du ein Wüstengänger bist, dann liegt es an deinem Unglauben. Wenn sie im Glauben gegangen wären, dann wären es bloß ein paar Tage unterwegs gewesen und schon wären sie im gelobten Land gewesen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Die Wüste und obendrein. Die sind in der Wüste gewesen wegen ihres Unglaubens und Gott war noch so gnädig, weder ihre Kleidung ist verschlissen, noch hatten sie einen Nahrungsmangel. Da war Wasser da, aus dem geistlichen Felsen. Da war das Manna jeden Tag. Da sind die Wachteln da gewesen. Denen ging es nicht einmal so schlecht. Und vielen Christen, denen schlecht geht, die berufen sich dann auf irgendeine Wüstentheologie, weil es ihnen schlecht geht. Wenn du wirklich durch die Wüste gehst, mit Gott, dann geht es dir selbst in der Wüste nicht schlecht. Den Israeliten ging es nicht schlecht. Außer, sie haben wirklich, wie sie das goldene Kalb da machten und so weiter, sie waren dann teilweise total aus dem Willen Gottes, dann sind Probleme aufgetaucht. Bei der Nacht war diese Feuersäule, beim Tag war die Wolkensäule. Das war nicht schlecht. Gott hat sich gekümmert um sein Volk. Und trotzdem mussten sie 40 Jahre um den Berg laufen. Und es hätte nicht sein müssen, es war nicht Gottes Plan. Aber gut, jetzt haben wir ein bisschen abgekommen. Aber der Größere war trotzdem mit ihnen. Denn stell dir, muss ich noch mal einhaken, stell dir vor, die wären ohne den Größeren diese 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Das hätte keiner geschafft. Mit Sicherheit nicht. Nicht einmal ein Jahr wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich kenne mich doch mit dem Wüstenzeug nicht so aus. Aber der Größere war mit ihnen. Und heute ist er sogar in uns, noch ein Stück mehr. Jesus Christus, der Größere in uns. Deshalb sagt uns auch die Bibel, dass wir im Leben herrschen sollen. Wir sollen nicht dauernd beherrscht werden, umhergeworfen werden von jedem Wind der Lehre. Einmal Hü, einmal Ho, einmal ist das etwas und dann ist das wieder nichts. Wir sollen feststehen, die Bibel sagt so, das glaube ich, das genügt mir, fertig. Ich meine, wenn du frisch gläubig bist, wird es nicht so einfach sein. Da wirst du bestimmten Strömungen hinterherlaufen und irgendwann feststellen, naja, das war es jetzt auch nicht. Und wieder eine andere Strömung, das haben wir alle mitgemacht. Ist so, aber wer dabei bleibt und sich die Bibel immer wieder oben hinstellt und nachschaut, was da drin steht, der kommt irgendwann an den Punkt, das, was ich hier an meiner Bibel finde, das reicht mir. Und das sind andere, naja, das kennen wir schon, das kennen wir auch schon, braucht man nicht mehr. Aber Jesus ist einfach der, den wir brauchen. Ja, macht euch nicht von einer Organisation abhängig, sondern macht dich von Jesus abhängig, von seinem Wort. Bist auf der sicheren Straße. Das ist die einzige, die zum Ziel führt. Der Paulus schreibt, dass diejenigen, die den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Römer 5,17 war das. Herrschst du in deinem Leben oder wirst du beherrscht? Oder beherrschst du andere? Sollst du auch nicht tun. Du sollst in deinem Leben herrschen, durch Jesus Christus in dir und durch die Dinge, die er dir gegeben hat. Zum Beispiel den Namen Jesus hat er dir gegeben, als Ausweis und oberste Autorität. Du kannst durch den Glauben ein siegreiches Leben führen. Du kannst aber auch durch den Unglauben ein nicht siegreiches Leben führen. Entscheide dich, durch den Glauben ein siegreiches Leben zu leben. Du kannst es. Gott hat die Fähigkeit in dich hineingelegt. Aber es ist deine Entscheidung und es ist dein Preis, den du dafür auch bezahlst. Das fällt nicht einfach irgendwo vom Fenster rein, wenn du es aufmachst. Es kostet einen Preis, das stimmt. Aber im Verhältnis zu dem Preis, den du bezahlst, wenn du das nicht tust, ist der Preis gering. Du musst Zeit investieren, das stimmt. Du musst zu bestimmten Dingen Nein sagen, die vielleicht alle anderen tun und vielleicht ganz modern sind. Aber du wirst auch den Tag der Ernte erleben. So wie jeder andere auch. Jeder Mensch erlebt den Tag der Ernte. Irgendwann immer wieder kommt er. Es ist so, was der Mensch sät, wird er ernten. Ja, das hat Jesus gesagt und das war nicht irgend bloß ein Lückenfüller in der Bibel. Das ist eine ernste Aussage. Also bemühe dich, Gutes in dich hineinzusäen und Gutes auszusäen. Dann wirst du auch gute Ernte empfangen. Lass dich nicht von jedem Wind der Lehre umhertreiben. Lauf nicht gleich jedem hinterher, sondern prüfe die Geister. Es gibt verschiedene Winde und Richtungen. Winde von Wahrheit und Winde von Irrtum. Manchmal auch etwas Unausgewogenheit, manchmal auch gut vermischt zwischen Wahrheit und Irrtum. Manchmal werden Dinge gewaltig übertrieben, manchmal bloß ein bisschen übertrieben. Aber all dies schwächt letztendlich den Leib Christi und auch den einzelnen Christen. Denn umso mehr du die Wahrheit erkannt hast und darauf fest bleibst, umso mehr wird der Größere in dir Raum bekommen. Und umso mehr wird der Größere aus dir heraus Dinge tun. Wir Christen sollen die geistliche Welt regieren. Ja, wir regieren nicht die natürliche, sondern wir regieren die geistliche und das hat wiederum Auswirkungen auf die natürliche. Es wird mit Sicherheit wesentlich mehr bringen, wenn du anfängst zu beten für die Wahlen, die ja in diesem Jahr sind, als wie deine einzelne Stimme, die du abgibst. Deine einzige Stimme von wie vielen Millionen macht nicht viel aus. Aber dein einzelnes Gebet, das kann sehr viel bewirken. Das Gebet eines Gerechten, habe ich gelesen in meiner Bibel, vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, wenn du bloß betest, naja, Vater, mach einmal, dass da eine gescheite Regierung hinkommt, dass mein Geldbeutel wieder voll wird. Und ist das eigentlich gar nicht so wichtig? Ist das nicht ein ernstliches Gebet? Aber da sind wir gefordert. Die geistliche Welt regiert die natürliche. Das wissen auch manche andere, die von der Finsternis gesteuert sind. Und wir müssen uns wieder diesen Gedanken geben, dass das so ist. Dass wir die sind, die hier auf Erden im Namen des Herrn regieren sollen, Entscheidungen beeinflussen, ja, nicht bloß beeinflussen, sondern sogar hervorrufen. Deshalb sind wir hier als Leib Christi. Was wir nicht tun sollen, ist, andere Menschen zu beherrschen, zu unterdrücken oder zu manipulieren mit dem Vorwand des Glaubens. Lass die anderen ihr Ding tun. Wenn sie es nicht hören wollen, macht ja nichts. Vielleicht hören sie es in 3 Wochen oder in 3 Jahren oder von irgendjemand anderem und können sie es annehmen. Man braucht es nicht jemanden aufdrücken. Wenn ich mir das vorstelle, dass mir damals, als ich zum Glauben gekommen bin, irgendjemand dieses Evangelium aufgedrückt hätte, ich wäre nie dabei gewesen. Aber es war total freiwillig. Ich habe bloß gehört, der Jesus hilft den Menschen. Da gibt es mehr als das, was ich bisher im normalen, gutbürgerlichen, katholischen erfahren hatte. Und Gott hat Wege aufgetan, freiwillige Wege. Man kann es keinem aufzwingen. Und es sollen es auch nicht. Und wir brauchen es auch nicht. Petrus sagt uns, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Man braucht nicht über Menschen und auch nicht über Gemeinden herrschen und manipulieren und sonst was. Man braucht bloß ein Zeuge sein, ein Vorbild und die Wahrheit sagen. Ja, das andere macht alles so kompliziert. Und kompliziert ist nicht gut. Kompliziert ist eh so viel. In der Gemeinde soll es nicht kompliziert sein. Zurück zum Thema. Der Größere, der Stärkere, der Mächtigere, der Fähigere, der Höhergestellte, Jesus Christus, der Heilige Geist, ist in dir. Da ist er. Ja, das weißt du jetzt. Das haben wir jetzt alle gehört, oder? Jetzt, wenn dann wieder ein Problem auftaucht in deinem Leben, dann erinnere dich daran. Weil da ist es am Ehen schnell vergessen. Weil dann ist das Problem riesengroß, schwierig, schafft man nie. Was mache ich denn bloß? Und dann erinnere dich, der Größere ist in mir. Dann kommen wir erst einmal wieder runter vom Problem. Dann schalt den Größeren dazu. Schalt den ein, nimm ihn dazu und sag, Herr, da ist ein Problem. Du bist der Größere. Was tun wir denn jetzt? Manchmal macht er, manchmal sagt er dir, was du zu machen hast. Das kann man nicht pauschalisieren. Aber du musst anzapfen beim Größeren. Du kannst auch beim Sorgengeist anzapfen. Der wartet schon. Und dann kannst du nicht mehr schlafen vor lauter Problemen und Sorgen. Kennst du sowas? Das ist bekannt. Wer sagt, das kenne ich nicht, dem glaube ich es noch nicht gleich. Docke beim Größeren an. Jetzt weißt du ja, wo er steckt. Ja. Und vielleicht denkst du, der ist so weit weg. Und dann musst du sagen, der ist nicht weit weg. Der ist ja in mir, da hat er Wohnung genommen. Da wohnt er. Ja, ist nicht seine Ferienwohnung. Der dauerhafte Wohnsitz. Manche meinen, der ist halt einfach im Himmel oben auf seinem Thron und da sitzt er und da wartet er und kümmert sich um nichts. So wird er dargestellt. Mit einem langen Bart, inzwischen alter Mann, hört und sieht nicht mehr gescheit. So werden Bilder gemalt und so werden Menschen mit dem Geist des Irrtums verblendet. Der ist nicht alt und grau und schwach. Der ist genau der gleiche, der durch Jesus auf Erden wirkte. Und durch Petrus und Paulus und wie sie alle heißen. Und nicht bloß die damals, es gibt auch in der Kirchengeschichte immer wieder Leute, wo so wirklich das offenbar geworden ist, wie er ist. Das kann man nachlesen. Und so ist er. Gott ist Geist und da gibt es nicht eine Zeit. Das ist ewig. Und er ist ewig dasselbe und er wird sich nicht verändern. Und er wird auch nicht schwächer und auch nicht Rentner. Nein. Und er ist in uns. Das ist die wichtigste Information, die du als Christ hier auf Erden brauchst. Das ist die Absicht Gottes für das Erlösungswerk, die Absicht für die Gemeinde. Christus in uns, in dir. Such ihn nicht irgendwo. Und wenn es in deinem Leben nicht so gut läuft, sag nicht, das liegt jetzt an meiner Gemeinde, jetzt muss ich die Gemeinde wechseln. Das gibt es auch. Das kann auch passieren, dass es so ist, ja. Nicht, dass du da meinst, du bist jetzt, solange du auf Erden bist, an eine Gemeinde gebunden. So nicht. Aber mach dich nicht abhängig von Menschen, auch wenn es die Gemeinde ist. Deine Quelle ist Jesus in dir. Und die, die es haben, die treffen sich als Gemeinde. Und dann ist es richtig. Und dann heißt es nicht, ich gehöre zu dem Verein und ich gehöre zu dem. Und ihr macht aber das falsch und du, ja. Was kommt dabei raus? Da schwimmen wir auf dem Geist des Irrtums. Das ist nicht die Wahrheit. Ganz am Anfang, habt ihr es gehört? Das erste Wort, Geliebte. Das ist die Wahrheit. Und da ist nicht einer mehr oder weniger geliebt. Gott liebt alle gleich. Gott ist Liebe und er liebt jedem von ganzem Herzen. Das heißt nicht, dass er mit allem einverstanden ist, was derjenige tut. Aber das schmälert nicht seine Liebe. Der kann nicht anders als lieben, sondern genauso wie der Teufel nicht anders kann, als zu hassen. Ich habe es ja letztes Mal gesagt, Gott ist allmächtig, nur eines kann er nicht. Er kann nicht lügen. Gott sei Dank. Könnte man das sagen. Jesus sagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Du brauchst die Bibel nicht auswendig lernen. Das haben auch schon manche versucht, bestimmte Psalmen auswendig lernen und ganz wichtig und haben dann noch Stolz drauf. Ja, es ist nicht verkehrt, aber es ist nicht das, was eigentlich Gottes Absicht war. Lies du die Bibel. Kann sein, dass du es morgen schon wieder vergessen hast, was gelesen hast. Aber wenn der Zeitpunkt da ist, wo du das brauchst, wird dir der Heilige Geist das tausendprozentig in Erinnerung rufen. Und du wirst vielleicht bloß einen halben Vers wissen von dem, was du da vor 3 Jahren gelesen hast. Aber es ist genau das Wort, das du zu der Zeit brauchst. Dann hat es Wert. Ja? Vielleicht gibt es einige Theologen, die können die Bibel von hinten bis vorn theologisch ergründen und was weiß ich alles. Aber wenn das richtige Wort, das sogenannte Rhema-Wort, nicht zur richtigen Zeit da ist in deinem Herzen, mit dem Glauben verbunden, ist es ein totes Werk. Manchmal ist es sogar komisch, weil der Verstand was ganz anderes sagt und anders möchte. Weil wir ja vorhin gerade die Erinnerung gehabt haben an unseren Timon, wie er im Herzen operiert worden ist. Wir wollten Lobpreis, was heißt wir wollten, wir haben Lobpreis gemacht. Aber es war fast immer nur das eine Lied, Jesus ist der Herr. Und wir haben im Verstand schon an uns gezweifelt. Fällt uns denn überhaupt kaum das Lied mehr ein? Jetzt können wir, was weiß ich, wie viel, 100 Lieder? Und immer bloß dasselbe. Immer dasselbe, wenn wir da Lobpreis machen, Jesus ist der Herr. Der war der Herr. Aber das ist der Geist. Der Verstand steigt da manchmal ein bisschen aus. Aber füge dich dem Geist und mach damit, hast du nur gute Erfahrungen damit. Und da wirst du auch den Sieg erleben. Also der Heilige Geist ist es, der uns lehrt, der uns erinnert, was Jesus gesagt hat. Greife hinein in diesen Bereich des Geistes. Greife hinein, zapf die Quelle in dir an. Ein ganz gutes und vielleicht das absolute Top-Hilfsmittel dazu ist, in Sprachen zu beten. Da erbaust du deinen Geist. Da bringst du, ja, du tankst. Da bringst du Sprit hinein. Da wird es lebendig in dir. Und umso leichter wird dein Verstand das hören und aufnehmen können, was dir der Heilige Geist sagen will. Ja, er übermittelt dir das Wort vom Vater. Greif hinein in die geistliche Schatzkiste. Der Heilige Geist, haben wir in der Bibel gelesen, hat Gaben mitgebracht. Der hat es nicht wieder zurückgebracht. Der hat die mitgebracht. Dann müssen sie auch irgendwo da sein, oder? Die ganzen Geistesgaben. Und es wird viel gebetet drum, was ja nicht verkehrt ist. Aber ich glaube, der Schlüssel ist, in die Schatzkiste zu greifen, da wo sie sind. Denke einmal drüber nach. Ich kann dazu jetzt auch noch nicht mehr sagen, aber ich glaube, wenn wir lernen, hineinzugreifen in unseren inneren Menschen, in den Geist, da, wo der Heilige Geist sitzt, dass wir auch sagen können, was ich habe, gebe ich dir. Ja? Und nicht sagen, ja, wenn der Herr will, wird er schon. Das ist eine ganz blöde Aussage, mit dieser, wenn der Herr will, wird er schon. Ich glaube, da machen wir viel mehr kaputt, als wir gut machen. Denn der Herr will und er hat uns den Geist gegeben, damit wir mit dem, was er uns gegeben hat, etwas machen. So wie der Handwerker seinem Gesellen ein Werkzeug in die Hand gibt, dass er was dabei macht, oder? Ich habe auch einen Gesellen und gebe dem ein Werkzeug und ich gehe davon aus, dass er mit dem Werkzeug das Auto richtet. Und nicht sagt er, ja, wenn der Chef will. Das passt irgendwo nicht. Da wird es nichts. Gott gab uns schon was, weil er will. Wenn ich nicht will, dass das Auto gekriegt wird, dann gebe ich ihm kein Werkzeug. Und wenn Gott nicht will, dass er was tun, dann hätte er uns auch den Heiligen Geist nicht gegeben. Warum gibt Gott den Gläubigen den Heiligen Geist? Als Helfer, als Beistand, als Lehrer, als Tröster, als Kraftquelle, als all diese Dinge. Dass wir was damit tun. Dann können wir jetzt sagen, darüber sollten wir nachdenken. Warum gab der Heilige Geist als erstes das Sprachengebet? Dass wir es einmal beten bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dann nie wieder, weil wir uns schämen oder weil wir immer das tun, wenn wir gerade Zeit haben, wenn es gerade passt und nicht stört. So wichtig. Sprachengebet öffnet dir die Türen in deinen inneren Menschen, in den geistlichen Bereich. Und dort wirst du die anderen Dinge auch finden. Aber wenn die Tür nicht offen ist, wirst du die anderen Dinge auch nicht finden. Das Sprachengebet ist sozusagen der Schlüssel. Und eine Tür öffnet sich nicht, es sei denn, man nimmt den Schlüssel dazu. Dann wird das Gebet nicht ein Monolog sein, sondern es wird ein Dialog sein. Mit deinem Vater und mit dem Heiligen Geist und mit Jesus wirst du dich unterhalten können. Nicht einfach, beten wir mal, schauen wir mal. Das ist Beckenbauer sein Spruch. schauen wir mal, soll nicht unser Spruch sein. Unser Spruch müsste sein, es steht geschrieben. Der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Er ist immer noch derselbe und er ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Willst du Freiheit, brauchst du Wahrheit. Willst du Wahrheit, brauchst du den Geist der Wahrheit. Und natürlich das Wort der Wahrheit. Weiche nicht vom Wort der Wahrheit ab. Ja? Denn es gibt viele Geister in dieser Welt. Und wenn das Wort nicht mehr die Richtschnur ist, dann schleichen sich lügnerische Geister ein, Geister des Irrtums. Und einzelne oder ganze Gruppen von Christen laufen irgendwelche Irrwege. Und ganz seltsame Blüten kommen dabei hervor. Irrlehren musst du entweder glauben oder aufdecken. Genauso wie du das Wort Gottes entweder glauben oder als Krampf hinstellen kannst. Es liegt an dir. Ja, das kann niemand für dich tun oder dir abnehmen. Du entscheidest letztendlich, was du glaubst, welcher Information du nachgehst. Denn zuerst ist es ja eine Information. Und was tust du dann damit? Ist deine Entscheidung. Und es kommt nicht darauf an, was die anderen tun. Ja, es kommt darauf an, was du tust mit dieser Information. Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Das, wenn man liest, da könnte man sich manchmal richtig den Kopf kratzen. Kann das überhaupt sein? Alles möglich. Und Jesus sagt, ihr werdet noch größere Dinge tun, als ich getan habe, weil ich zum Vater gehe. Ja, ist das überhaupt möglich? Manche sagen, naja, dass die Leute wiedergeboren werden, das ist dann das Größere. Das ist, glaube ich, nicht. Weil da war in dem überhaupt nicht die Rede davon. Wenn du dir den Philippus vorstellst, Philippus Airlines hat es einmal einer genannt, der an einem Ort ist und in einem nur an ganz einen anderen Ort versetzt wird. Wir haben es einmal auf der Landkarte angeschaut, das war schon eine ganz schöne Strecke. Der Scotty wäre von Neid erplatzt. Aber das sind große Dinge. Ja, jetzt sagt sie, der schwebt irgendwo anders. Mir werden ja die kleineren Heilungen schon richtig recht. Ja. Aber da sehen wir, was möglich ist durch den Heiligen Geist. Was dem Glaubenden möglich ist. Ich möchte bloß ein bisschen aufrütteln, sich nach mehr auszustrecken. Sich nicht hinzusetzen, ja, das ist jetzt so und das haben wir immer schon so gepredigt bekommen. Und wenn Gott will, ja, und wenn er nicht will, und er wird schon noch irgendwann, vielleicht, das ist der Wüstenweg, dann stimmt es, die Wüstentheologie, dann gehst du um deinen Berg. Aber das wollen wir doch nicht. Ich zumindest nicht. Das muss auch wieder jeder für sich entscheiden. Was glaubst du? Die Frage musst du dir immer wieder stellen. Und dann, wie verhältst du dich aufgrund dessen, was du glaubst? Ein Glaube, der sich nicht in deinem Verhalten, in deinem Leben ausdrückt, ist eigentlich keiner. Jakobus sagt, der Täter, wenn ich Täter des Wortes ist, ist der einer, der sich selber betrügt. Das willst du doch nicht. Wenn du einem Scheckkartenbetrüger auf den Leim gehst und ein paar tausend Euro sind weg, dann ärgerst du dich. Der Schlimme hat mir mein Geld geklaut. Wenn du dich selber betrügst, macht ja nichts. War doch so, der ist schuld, weil der hat mir dieses und jenes so erzählt. Aber jeder hat eine Bibel. Vielleicht zwei und drei. Vielleicht auch auf CD und auf Kassette. Jeder hat sie. Und jeder von uns kann lesen. Stimmt's? Ich rede auch für mich. Ja? Denn es ist umkämpft, das Bibellesen. Ja, das ist noch und hier noch und Arbeit und überhaupt. Dein Verhalten verrät letztendlich deinen Glauben oder deinen Unglauben. Es ist nicht unbedingt dein Verhalten am Sonntag oder am Samstag oder am Donnerstag in der Gemeinde. Das verrät oft nichts. Aber dein Alltag verrät deinen Glauben. Wenn du unter Druck gerätst, verrät es deinen Glauben oder deinen Unglauben. Wenn das Problem vor dir steht. Aber da musst du dich selber prüfen. Es wäre auch blöd, wenn da immer jemand mitlaufen würde und schauen, was macht er denn jetzt draußen. Ne? Aber leugne es nicht. Ja? Sei ehrlich, wenn du merkst, hoppla, da war ich eigentlich total im Unglauben, dann leugne das nicht, tu es nicht verduschen, weil vor Gott kannst du es nicht verduschen. Dann sag, Herr, so war ich da. Es war nicht richtig. Hilf mir. Herr, du bist in mir. Du kannst mir helfen, weil du in mir bist. Der Herr kann dich verändern. Die Wahrheit kann dich frei machen. Oder warum habe ich jetzt da so und so falsch gehandelt? Da müssen wir wirklich schonungslos ehrlich zu uns selber sein. Aber das ist ein Mittel, um vorwärts zu kommen im Glauben. Denn wir wollen nicht dem Geist des Irrtums dienen, selbst wenn es unbewusst ist. Sobald du ein Irrtum gespeichert hast und dem nachgehst, dienst du dem Geist des Irrtums. Wenn der Katholizismus dich noch im Griff hat und du meinst, das ist ja gut, weil das ist ja derselbe Jesus, dann hat dich dieser Geist des Irrtums doch ziemlich im Griff. Sieh zu, dass du die Wahrheit erkennst und die Dinge los wirst, die dich in Unfreiheit halten. Lies die Bibel, lies auch gute Bücher. Aber wirklich gute, denn es gibt im christlichen Büchermarkt sehr viel Schrott. Wir wissen es, weil wir in der Regel die Bücher alle selber lesen und prüfen. Wir haben ja schon einige weggeschmissen, weil wir gesagt haben, das kann man nicht verkaufen. Das passt einfach nicht. Denn nur die Wahrheit wird deinen Glauben bauen in deinem Herzen. An echten natürlich, den der Heilige Geist bestätigen kann. Lass dich nicht vom Zeitgeist, dem Geist dieser Welt beeinflussen, sondern vom Wort Gottes. Der Herr sagt, das Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und dieser Glaube ist auch so ein Thema. Wissen ist gut, Wissen ist aber nicht Glaube und es wird oft verwechselt. Aufgrund des Wissens etwas zu tun, ist noch nicht der Glaube. Lass dieses Wissen erst in einem Vertrauensglauben entstehen. Ein Vertrauensglaube, der einfach Jesus kennt, den Heiligen Geist kennt, den Vater kennt, wie er ist, was er wirklich geliebt ist, und dass er da ist. Vertraue ihm und dieser Glaube wird handeln. Und dieser Glaube wird Ergebnisse bringen. Nicht der mechanische Kopfglaube, jetzt habe ich gerade ein Glaubensbuch gelesen, jetzt machen wir es, zack, zack, zack. Die Enttäuschung steht vor der Tür. Das dauert alles. Entwickle einen Vertrauensglauben. Vertraue dem, der in dir ist, dem Größeren. Umso mehr dein Glaube auf biblischen Wahrheiten gegründet ist, umso mehr wird der Größere freigesetzt. Du kannst auch großen Glauben auf etwas haben, das nicht der Wahrheit entspricht. Wenn wir mal das Beispiel nehmen mit der ganzen Marientheologie, da haben manche Leute einen wirklich sehr großen Glauben in die Maria. Viel mehr als auf Jesus. Weil diese Mutterfigur schon so wertvoll ist für die. Aber es wird nichts bewirken, weil es nicht auf der Wahrheit gegründet ist. Das wird den Größeren nicht freisetzen. Vielleicht irgendeinen anderen Geist. Aber den Größeren wird es niederhalten. Fange an, dem Wort zu glauben. Jesus zu glauben. Jesus starb am Kreuz. Sonst niemand. Auch nur Jesus ist auferstanden. Und sonst niemand. Und auch nur Jesus hat es für dich getan. Religionsstifter gab es schon viele. Religionskriege gab es noch mehr. Ein Drama. Aber Jesus gibt es nur einmal. Und genau der, den es nur einmal gibt, der ist in dir. Das ist der Gipfel der ganzen Sache. Ne? Weil jeder andere Religionstyp ist irgendwo. Wie kann sich jetzt der Jesus in jedem, das gibt es ja nicht. Der hat sich zerstückelt. Er ist in jedem voll und ganz. Denn er ist Geist, es ist der Heilige Geist. Nur so kann es sein. Er ist da. Er ist in dir und er ist auch jetzt in dir. Und wenn wir jetzt einen Lobpreis machen, dann, ich sage jetzt wirklich, zwinge dich, nach innen zu schauen. Weil wir sind es ja so gewohnt. Mach lieber die Augen zu und zwinge dich, nach innen zu schauen. Das müssen wir trainieren. Das alles andere ist auch bloß antrainiert. Entscheide dich dazu. Manchmal beginnt der Glaube, oder meistens beginnt der Glaube durch eine Willensentscheidung. Das Gefühl oder das, was du dir antrainiert hast, will ganz was anderes. Da werden so viele Dinge in den Gemeinden automatisch gemacht, so wie es im Katholischen ist, weil jetzt müssen wir sich hinknien, knien sie alle hin, jetzt muss man aufstehen, knien sie alle auf, stehen sie alle auf. In Freikristen, weil jetzt einer zu klatschen beginnt, fangen alle anderen auch zu klatschen an. Nicht, dass Klatschen verkehrt ist. Aber wenn es schon wieder so ein Ritual ist, jetzt müssen wir das auch so machen, dann stelle ich das Fragezeichen hinten dran. Lass doch einfach mal den Heiligen Geist dein Ding tun. Und schau dann, was dabei rauskommt. Ich habe erst diese Woche eine kleine Geschichte gelesen. Frühgebet oder Vormittagsgebet war in dieser Gemeinde. Nicht Frühgebet, sondern die haben sich vorgenommen, jeden Vormittag gehen wir mit dem Evangelium von Haus zu Haus, wollen wir Leute für Jesus gewinnen. Es kam nicht viel dabei raus, wenn ich so sagen, überhaupt nichts. Und dann haben sie es anders gemacht. Sie haben zuerst gebetet und so lange gebetet, bis der Heilige Geist etwas geoffenbart hat, was sie tun sollen. Und dann hat der Heilige Geist ein Haus gezeigt und dort sind sie hingegangen und die Frau macht auf, ah, schön, dass ihr da seid, hat schon auf die Leute gewartet, die waren ein bisschen verdutzt. Sie sagt, sie hat gebetet, weil es krank war und der Heilige Geist hat ihr genau gezeigt, die Leute kommen heute. Das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Man kann so viel aus dem Fleisch heraus in die Wege leiten, ja, und es bringt keine Frucht. Und man kann zuerst warten, bis der Heilige Geist, der in uns ist, etwas zeigt, was zu tun ist. Und das tut man dann und das bringt auch die Frucht. Das sind so kleine Zeugnisse, das heißt ja nicht, dass man nicht evangelisieren soll, aber es ist irgendwo nicht dieses Werbung machen, so wie irgendeine Firma in Zeitung eine Werbung reinsetzt, damit er was verkaufen kann. Versteht man nicht falsch. Aber es muss vom Geist geleitet sein, vom Heiligen Geist angeleitet. Kann auch sein, dass der Heilige Geist sagt, Mensch, setz was in Zeitung. Das ist durchaus möglich. Ich bin auch mit der Zeitung damals auf die Chapter aufmerksam geworden. Und es war gut. Gäbe es keine Zeitung zu dem Zeitpunkt mit so einem Inserat vom Chapter, was weiß ich, was geworden wäre. Es gibt kein Pauschalrezept. Es gibt bloß einen Herrn, ja, und einen Heiligen Geist. So, jetzt muss ich schauen, ob aus dem kurz ein lang geworden ist. Naja, Mittel, es ist Mittel. Nicht, dass jemand morgen nicht aufstehen kann, weil es halt so lang gedauert hat. Gut, Jetzt wollen wir aber noch Lobpreis machen, oder?